Willkommen im deutschsprachigen Disney Lorcana Podcast von Mäusen und Bären. Hier ist der Daniel und der Typhoon. Wir tauschen uns auch diese Woche wieder über die Neuigkeiten von Ravensburger aus. Was Neues in Disney Lorcana passiert ist, was an nächste Woche auf das Spiel so abgeht und natürlich und zu unserem Mega-Pre-Release bzw. Mega-Release-Event zu Rise of the Floodborn, welches wir am 17.11. bis zum 19.11. bei uns im Battle Bear hosten werden. Hi Typhoon, es ist Donnerstagabend, wir treffen uns wieder. Was geht, was hat die Woche dir so gebracht, wie geht es dir?
Also die Woche war sehr gut, ich habe zwar nicht so viel Lorcana gespielt, aber ich werde am Morgen wieder im Laden sein und wieder draften. Ich habe mit meinen Geschwistern Lorcana gespielt, 13 und 17. Und der eine hat jetzt das erste Mal Lorcana gespielt, hat aber, als wir so ein Triple gespielt haben, also mit drei Spielern gleichzeitig, zwei von den dreien sogar gewonnen, obwohl er das erste Mal gespielt hat. Und das fand ich ganz cool. Also erstmal die Dynamik, ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Multiplayer selber gespielt. Das war richtig cool. Aber auch, dass man als Anfänger, er hatte auch das beste Deck, muss man dazu sagen. Aber, wir haben Constructed gespielt und ich habe ihm das beste Deck gegeben, damit es einfacher ist für ihn. Aber trotzdem ganz cool, dass man das Spiel so schnell lernen kann und auch Spielzüge machen kann, die etwas komplexer sind, als einfach nur straightforward Charakter ausspielen und Questen gehen. Das fand ich auf jeden Fall cool.
Was ist denn das beste Deck gewesen, was dein Bruder gespielt hat?
Also, mein Kartenpool ist dann auch nicht so riesig. Ich habe dreimal gedraftet und bei einem Draft habe ich das Rubin- und Smaragd-Starterdeck gewonnen. Und okay. Auf Basis dieser drei Karten, dieses Kartenpools, haben wir ein Rubin-Smaragd-Deck gebaut. Nee, wir haben einmal Amethyst-Rubin gebaut. Das ist quasi schon an das Metadeck angelehnt gewesen, aber wir hatten natürlich nicht alle Karten viermal, die man viermal spielen will, aber er hatte schon relativ viele von den wenigen Karten, er hatte den Aladdin mehrmals, er hatte den Mickey Mouse, den großen, also es ging schon eher darum, dass er der Late Game am meisten Power hatte. Ich hatte folgendes Deck, und zwar Stahl und was war das zweite? Ich hatte Stahl und Rubin. Und okay. Hatte damit sehr, sehr viel Removal-Karten, was im 3 gegen 3 und mit 3 Spielern cool war. Für 1 gegen 1 wäre mein Deck zu schwach gewesen, aber bei 3 Spielern konnte ich sehr gut mit Hol dich Schwerter raus und mit dem Drachenfeuer und so weiter die anderen nerven, weil man da die Dynamik hat, dass man sich immer für ein paar Runden gegen einen verbinden kann und so weiter und dass ich so viel Removal hatte, war sehr gut. Und meine Schwester hat Grün, also Smaragd und Amethyst gespielt. So ein bisschen an das Metadeck angelehnt, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Also sehr viele Karten, die hochquesten. Leider waren da keine Couscous dabei, da hatte ich bisher in den Draft noch keine gezogen. Aber ansonsten war da schon sehr viel von dem Metadeck dabei. Also der Flynnrider, der Hutmacher, die Naschkatze.
Naschkatze?
Grinsekatze.
Grinsekatze.
Grinsekatze. Und das war schon sehr daran angelehnt und bei Lida war da quasi nur eine kleine Draw-Engine drin mit dreimal Malefice und dreimal
Freunde aus dem Schattenreich.
Genau. Mhm. Und ja, das waren so ein bisschen unsere Decks. Also, sage ich mal, kein Meta, aber Constructed Homebrew, sage ich, was man mit den Mitteln, die man aus ein paar, aus 15, 20 Packs und einem Starterdeck hat, sich bauen kann.
Okay, cool. Wie hat es deinen Geschwistern gefallen, so alles abschließend zu dem Thema Multiplayer?
Sehr gut. Also mein kleiner Bruder hat sogar gesagt, dass er, sobald wir den Laden in Saarbrücken eröffnen, auch gerne selber Turniere spielen würde. Okay, er hat damals mit mir schon Yu-Gi-Oh! Ein bisschen gespielt, aber nie außerhalb von zu Hause, sondern nur zu Hause. Und damals war er halt viel, viel jünger. Also er war, als ich mit Yu-Gi-Oh! Angefangen habe, 2015, war er halt 6. Okay, und ja. Das war halt vor allem Yu-Gi-Oh! Viel zu schwer in dem Alter. Aber jetzt mit 13 und ich weiß ja auch, was sie da an Online-Games competitive spielen. Also wenn man auf Valorant Diamond erreichen kann, kann man auch Lorcana spielen, was das Kognitive angeht.
Ja, das sollte man schon hinbekommen, denke ich, ja.
Ja, und die Kids spielen alle irgendwelche Strategiespiele und selbst die Shooter haben so viele Strategieelemente dabei, dass man auch mit dem TCG gut klarkommt. Deswegen denke ich schon, dass er das relativ schnell erlernen kann und relativ schnell auch gut werden kann in dem Spiel. Ja, hat ihn auf jeden Fall sehr gefallen. Wir haben insgesamt 3 Stunden oder so gespielt, also es war schon...
War ja schon intens.
Mehrere Partien, ja.
Cool. Ja, Rise of the Floodborne, es geht im Prinzip weiter, ne? Wir haben natürlich im Vergleich zur letzter Woche einige neue Karten bekommen, über die wir natürlich nochmal sprechen können. Wir haben sie natürlich euch hier auf dem Kanal schon präsentiert. Der Aaron und ich haben das dann schon gemacht. Aber jetzt wollen wir natürlich auch im Podcast darüber sprechen. Und lass uns doch einfach mal mit den Cogsworth anfangen. Cogsworth, es gibt jetzt 2 Stück, 2 neue. Der erste, fangen wir mit dem kleinen an. Der hat 2 Kosten. Inkable hat Stats von 2-3. Einmal Questen und hat den Effekt, Your characters with Reckless gain 1 Lore. Also bekommen eine Fähigkeit, Tappen für 1 Lore zu generieren. Und zwar geht es da um die Charaktere, die impulsiv sind, kurz auf Deutsch übersetzt. Und wie findest du die Karte in Blau?
Die Karte an sich hat relativ gute Stats. Selbst ohne den Effekt wäre sie okay. Und der Effekt selbst finde ich jetzt gar nicht so gut. Es ist halt ein Konter gegen Smaragd, weil Smaragd sehr oft Reckless verteilen kann. Und so kann man halt sagen, okay, selbst wenn ich Reckless bin, die Smaragd verteilt impulsiv, oder? Ist es dasselbe?
Genau, impulsiv Reckless ist die Übersetzung.
Okay, dadurch, dass die impulsiv verteilen, kannst du dir dann aussuchen und sagen, okay, ich will nicht angreifen, weil immer, wenn ich Smaragd angreife, passiert irgendwas Dummes. Ich will lieber eine Legende bekommen. Aber ich glaube nicht, dass man die Karte im Main Deck spielen würde. Dadurch, dass es aktuell noch keine Side-Deck gibt, wäre das eigentlich eine relativ gute Karte, um die gegen Smaragd im Side-Deck zu haben. Aber so für sich betrachtet würde ich die Karte nicht im Main-Deck spielen wollen, bis wir zum anderen Cogsworth kommen. Der ist nämlich sehr gut.
Ganz kurz möchte ich mich noch über den Kleinen unterhalten. Ja, also von den Base-Stats her ist der wirklich gut. 2, 2, 3, 1, das ist völlig fein, das ist voll okay. Dass er Reckless-Charakteren die Möglichkeit gibt zu questen, finde ich allerdings ein bisschen besser, als du es gerade vielleicht negativ darstellst, weil ich sehe zum Beispiel eine Kombination aus Saphir und Rubin sehr, sehr stark, weil der Cogsworth quasi dann sagt, hey, dein Maui muss nicht mehr angreifen, sondern er kann auch für einen Lore questen gehen, falls man nicht in Smaragd-Charaktere reinrennen möchte mit einem Maui, um das einfach zu umgehen, sag ich mal, kannst du halt den dazulegen.
Wie ist das von den Regeln her? Kann man dann mit den Reckless-Charakteren auch im gleichen Zuge, in dem die ausgespielt werden, schon eine Legende erhalten?
Nein, natürlich nicht. Also der Maui hat halt das große Problem, er muss erstmal was wegtraden gehen, was du ja willst im ersten Moment, und im zweiten Moment kannst du es überlegen, bevor er halt nicht liegt und nichts macht, kann er so wenigstens für, ich sag mal, Pseudo-Questen gehen mit der Fähigkeit, oder eben auch Songs singen, theoretisch, weil ich weiß nicht, ob das viele von euch wissen, nämlich ein Reckless-Charakter ist nicht gezwungen anzugreifen, sondern er sollte das tun, wenn er das kann. Ne? Singt er einen Song zum Beispiel, kann er nicht mehr angreifen, weil er ja dann schon erschöpft ist, bedeutet, er muss nicht angreifen. Ne? Also Reckless sagt nicht, die erste Aktion, die er durchführt, ist anzugreifen, sondern Reckless sagt oder impulsiv sagt, ihr müsst angreifen, falls möglich. Wenn das nicht möglich ist, könnt ihr nicht angreifen, müsst ihr nicht angreifen. Also ist dein Reckless, dein impulsiver Charakter bereits erschöpft durch einen Song, kannst er nicht angreifen und somit hebelst du das quasi ein wenig aus. Ja, Cogsworth, der quasi Reckless-Charakter die Möglichkeit gibt zu questen, sehe ich tatsächlich ein bisschen besser als du vermutlich, weil wie gesagt auch im roten Deck mit Gaston, der 4-2 Reckless ist oder impulsiv, auch sehr, sehr stark dann sein kann, weil er dann immerhin die Option bekommt, einfach ein Lore zu generieren und nicht sinnlos einfach auf dem Feld liegt. Aber ja, eigentlich sehe ich auch eher das als Sideboard-Karte für Smaragd, das Matchup, weil um da das impulsiv zu umgehen, aber fokussiert sehe ich den eher für den nächsten Cogsworth, der dann ein shiftbarer Charakter ist. Der ist in eine Floodborn, eine Flutgestalt, Shift 3, also Gestalt Wandel 3. Man kann ihn für 3 ausspielen oder 5 Tinte, wie er normal kostet. Inkbar, 2-5 Stats mit 2x Questen, hat die Fähigkeit, wie gesagt, Gestalt Wandel 3. ist behütet und deine anderen Charaktere bekommen, ich sag mal, Resist auf Englisch, weil wir den deutschen Begriff kennen wir nicht. Aber alle anderen Charaktere bekommen Resist 1. Was bedeutet, er verteilt quasi Resist, ist, hat selbst behütet und wird dadurch sehr, sehr schwer vom Feld zu nehmen. Und alle anderen deine Charaktere bekommen quasi dann den Buff, dass sie einen Schaden weniger nehmen. Den finde ich super stark, gerade wenn Resist zum Beispiel stapelbar wäre oder ist. Darüber haben wir noch, glaube ich, noch gar keine Infos bekommen, außer du weißt eventuell mehr als ich.
Nein, also wie das sich für Resist verhält, weiß ich auch nicht. Ich finde die Karte extrem stark, weil diese Kombination aus Ward und einem Buff für dein gesamtes Team, für deine alle Charaktere, die du kontrollierst, außer ihm selbst, ist extrem gut, weil du zur Not mit dem Cogsworth selber nie was machen musst. Du kannst ihn immer, sag ich mal, stehen lassen, nicht erkunden gehen, obwohl er auch für zwei erkunden könnte, ist auch gut. Aber solange du ihn hinten stehen lässt, wie ein quasi Gegenstand, gibst du deinem allen anderen Charakteren diesen Buff und er ist unangreifbar, weil er ist nicht erschöpft, man kann ihn nicht herausfordern und dadurch, dass er auch behütet ist, kann er auch nicht als Ziel gewählt werden von irgendwelchen Effekten oder Songs und ja, extrem stark.
Ja, finde ich auch. Also ich sehe es halt gerade problematisch, wenn Resist stapelbar wird. Weil hast du zwei von denen, verteilst du schon Resist plus zwei und natürlich wird Cogsworths Feind vermutlich die Cinderella, die neue, über die wir schon gesprochen haben, die für 7 kostet, shiftbar für 5, die selbst Resist 2 hat, die allerdings aktive Charaktere angreifen kann, weil dann funktioniert Cogsworth-Effekt leider nicht mit dem Ward, weil er ja auch aktiv ist und dadurch von Cinderella angegriffen werden kann. Ist so ein natürlicher Feind, würde ich jetzt sagen, von ihm, aber trotzdem auch in der Kombination Stahl und Saphir verteilt er weiter Resist und die Cinderella geht dadurch, wenn das stapeln würde, auf Resist 3 und könnte sehr, sehr vieles wegtraden, ohne dafür Damage zu kassieren. Also, wenn Resist stapelbar ist, wovon ich eigentlich ausgehe, weil so war die Auslegung von den, was vorher passiert ist, auch mit den Laternen, dass man doppelt benutzen kann und so weiter und so fort, glaube ich schon, dass Resist stapelbar wird. Allerdings ist dann Cogsworth noch stärker als gedacht und ich hoffe, dass wenn nicht in diesem Set, sondern im nächsten eine Anti-Resist-Fähigkeit kommt, wie zum Beispiel Piercing oder Durchbohren, dass du einfach Resist ignorieren kannst zum Beispiel. Oder dass es Schaden gibt, der nicht geblockt werden kann zum Beispiel dadurch. Weil ansonsten wird Cogsworth einfach viel zu gut und der schützt dann quasi alles auf deinem Feld. Und wenn du 3 hast, dann hast du Resist 3 auf allen deinen Charakteren. Und das wäre auf gut Deutsch gesagt viel zu stark, glaube ich. Was denkst du darüber?
Ja, also das ist jetzt natürlich hypothetisch, aber ich denke auch, dass Cogsworth in so gut wie jedem blauen Deck gespielt wird, weil Resist auch so eine generisch gute Fähigkeit ist. Das passt jetzt nicht unbedingt in eine bestimmte Strategie rein, sondern kämpfen, herausfordern ist so eine zentrale Mechanik von Lokana, dass man den quasi in jedes Deck reinhauen kann und das fast immer gut ist. Und das macht den ersten Cogsworth, den wir eben besprochen haben, so viel besser, weil der in groß und schon Runde 3 rauszuhauen mit 3 Tinte ist extrem stark. Der hat so viel Leben, der kann am Anfang relativ sicher selber erkunden gehen und er bufft vor allem all deine anderen Charaktere, die du ausspielst. Und ich denke auch, dass das auf jeden Fall eine der stärksten Karten ist, die wir bisher kennen aus dem Set.
Ja, neben der Cinderella glaube ich auch, dass der Cogsworth auf jeden Fall die Berechtigung hat, da zu sein und wird auch sehr, sehr viel gespielt. Hat auch ein bisschen Ähnlichkeit von Aurora, um ehrlich zu sein, weil Aurora kostet auch 5, hat zwar einen Angriffsstat mehr, ist 3-5 und verteilt behütet und so verteilt er zum Beispiel Resist. Und könnte man fast meinen, dass sich das ein bisschen etabliert, dass Blau so die Supportfähigkeiten bekommt, um andere vielleicht stärker zu machen, weil sie machen es nie auf sich selbst mit, sondern immer nur andere Charaktere. Und das könnte ich mir.
Blau scheint auch sehr viel auf Zauber und Gegenstände ausgelegt zu sein.
Genau. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Kandidat, den ich kurz ansprechen möchte, ist zum Beispiel der Prinz, weil wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich habe auf jeden Fall auf unserem Disney Lorcana Kanal, auf dem wir uns.
Wir haben darüber gesprochen, ja.
auf dem
wir uns auch... Dass man Bodyguard und Resist Mission sollte.
Genau, oder richtig. Könnte. Und wir haben es bekommen.
Es ist passiert.
Wir haben einen Prinzen bekommen, einen generischen Prinzen. Bin ich auch sehr gespannt, wie das sein wird. Weil generische Prinze, wenn es einen Flatborn-Prinzen gibt, können dann alle Prinzen zu diesem großen Prinz werden? Oder gibt es nur einen, der das kann? Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Prinz, Bodyguard, Resist plus 1 und Quested für 2. Das ist, finde ich, super gut. Also, ne? 3 Inkable, 1, 3 von den Stats her, Quested für 2 hat Bodyguard und Resist plus 1. Bedeutet, wir haben einen Bodyguard-Resist-Dude und der wird natürlich mit Cogsworth in Kombination noch stärker, sollte es sich stapeln. Aber ja, einen Bodyguard-Resist. Wir haben drüber gesprochen, wir haben gesagt, wie krass wäre das? Es ist passiert und ich finde es sehr krass, um ehrlich zu sein.
Ja, es ist sehr gut, dass das man da halt zugutehalten muss, ist, dass er selber nur eine Kraft hat und deswegen man ihn angreifen kann, ohne dass man jetzt selber direkt dran stirbt. Das heißt, mit 3 Mana hat man teilweise schon Charaktere, die für 2 oder 3 oder teilweise 4 angreifen können. Man kriegt den Prinzen relativ gut weg. Also da finde ich den Simba zum Beispiel gefährlicher, weil der Simba selber 2 hat oder der Herkules hat 3-3 Sets und das Bodyguard, der nimmt quasi immer was mit, weil er selbst so viel Stärke hat. Und beim Prinzen ist das eben nicht so. Den Prinzen kannst du dagegen aber auch nicht ignorieren, weil als Bodyguard wissen wir ja, einen Bodyguard willst du immer erschöpfen, damit die Fähigkeit wieder aktiv ist. Und dadurch, dass er für 2 erkundet, kannst du ihn nicht ignorieren. Du musst ihn schnell töten. Verlierst dabei vermutlich selber nicht so viel, aber es nimmt dir super viel Tempo raus, weil anstatt zu erkunden, verschwendest du vermutlich 2 Charaktere, 2 Herausforderungen dafür, den Prinz wegzukriegen. Nimmt einfach Tempo vom Gegner raus.
Ja, also ich glaube, ich finde ihn sehr gut. Also ich finde Resist Resist auf einem Bodyguard schon sehr, sehr nice, weil, guck mal, mit dem kannst du unendlich viele Lilos aus dem Spiel nehmen.
Ja, ich finde vor allem das Stahl-Mirror-Match wird jetzt extrem komisch, weil Stahl war dafür bekannt, dass du wenig, aber Flächenschaden raushaust. Und die Resist-Karten sind ja extrem gut gegen diesen kleinen Flächenschaden. Also wenn die Naseweiß Schaden verteilt oder mit den Schwertern du Schaden verteilen möchtest und die aber alle Resist haben, dann bringt das nichts.
Das stimmt.
Die Stahl-Mirror-Matches wären richtig komisch, weil ich nicht weiß, wie man das dann balanciert. Weil die holt die Schwerter raus, beispielsweise eine Karte ist, die aktuell in Stahl fast immer gesetzt ist, aber mit dem nächsten Set das dann so werden könnte, dass man weniger von den Karten im Deck haben will, weil die gegen die Resist-Monster so schlecht sind, gegen die Resist-Charaktere. Und dagegen will man aber dann vielleicht mehr Karten wie den Gaston drin haben, der einfach 4 Schaden macht und viele mit einem Kampf mit einer Herausforderung rausnehmen kann, für die man sonst 2-3 Herausforderungen bräuchte.
Ja, also ich glaube auch, also ich habe auch so das Gefühl, dass Stahl sich im zweiten Set so selbst ein bisschen countert zu dem ersten Set, habe ich so das Gefühl. Fällt mir allerdings nur bei Stahl extrem so auf. Dann gehen wir mal zu Bounce. Ja, also Bounce ist quasi eine Aktionskarte in Grün, in Smaragd, für 2 Nicht-Inkable. Du nimmst einen Charakter von dir auf deine Hand zurück und wählst einen anderen gegnerischen oder einen anderen Charakter und schickst ihn auch auf die Hand zurück. Das finde ich interessant und schwierig zugleich irgendwie, weil ich wüsste jetzt beispielsweise bei Bounce nicht, welche Karte ich auf meine Hand nehmen wollen würde, so früh im Early Game, um den Effekt auszulösen, dass der Gegner auch eine Handkarte oder eine Karte wieder auf die Hand zurücknimmt.
Ich glaube nicht, dass das eine Early-Game-Karte ist, tatsächlich. Ich glaube eher, dass es eine Late-Game-Karte ist, genauso wie die andere grüne Karte für 3, der Song, bei dem man auch einen Charakter auf die Hand zurückgeben kann. Das ist auch eine Karte, die mit 3 Tinte, man denkt, ist eine Early-Game-Karte, aber die ist viel, viel besser im Late-Game, weil man im Late-Game irgendwelche großen Quester wieder auf die Hand zurückgeben kann, und dieses auf die Hand zurückgeben gleichzeitig dich eine Runde überleben lässt, weil der Charakter wieder resettet wird, der muss nochmal ins Spiel kommen, nochmal trocknen und der kostet wieder Mana, das heißt, oder Tinte, sorry, und der kostet wieder Tinte, was im Late Game bedeuten kann, dass du wirklich so eine 8-Tinte-Karte nochmal neu ausspielen musst und dir ein ganzer Zug geklaut wird und du sonst nichts mehr machen kannst in dem Zug. Ich denke, dass der Bounce eher eine Late Game-Karte ist. Du kannst dann irgendwann selber wieder Karten resetten, nachdem du beispielsweise schon mit denen gequestet hast. Aktivierst Bounce, holst die Karte, die schon gequestet hat, auf die Hand zurück und gibst aber vom Gegner was auf die Hand zurück, was dann wiederum nicht questen kann. Und das reicht vermutlich aus, um einen Zug zu überleben. Am besten wird es natürlich mit Karten, die was machen, wenn sie aufs Feld kommen, zum Beispiel der Genie, der Djinn.
Mhm.
Und das ist ja dann extrem stark. Also stell dir vor, du spielst den Djinn aus, bounce einen gegnerischen Charakter, spielst dann nochmal Bounce und holst den Djinn wieder auf die Hand zurück und bounce noch einen gegnerischen Charakter, bist zwei Sachen losgeworden. Und im nächsten Zug kannst du den Djinn nochmal ausspielen und nochmal eine Karte
ja, zu bouncen. Gut.
Und das ist wirklich eine Late-Game-Fähigkeit. Also Bounce ist keine Early-Game-Fähigkeit. Im Early-Game bringt er so gut wie gar nichts, irgendwelche kleinen Schwachen wieder auf die Hand zu geben, weil in fast jedem Fall sind die kleinen Karten, die man auf die Hand zurückgeben kann, inkable. Und wenn die sich dann nicht mehr lohnen, weil die zum Beispiel nicht mehr on the ramp sind und die bessere Sachen ausspielen können, werden die einfach tinten.
Ja, da hast du recht. Ja gut, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Natürlich war Bounce für mich auch, da hast du recht, eher die Late-Game-Karte.
Mhm.
Allerdings habe ich mir auch überlegt, was willst du im Early Game eigentlich auf die Hand nehmen, dass es vielleicht doch sich früh lohnt, weil es halt auch nicht inkable ist. Du willst es halt eigentlich wieder loswerden. Auf gar keinen Fall sollte man das halten, glaube ich. Also man sollte es immer wegmulligen und hoffen, dass es später nochmal nachzieht, weil am Early bringt es dir nichts. Haben wir ja drüber gesprochen.
Das ist auf jeden Fall keine Karte, die man auf 4 spielen würde, außer es gibt irgendwelche krassen Kombis, wie die Merlin zum Beispiel. Die Merlin haben wir ja genau. Letzte Woche betrachtet. Das könnte sein, dass man Merlin dann mit Bounce spielen kann. Es gibt vermutlich Kombinationen, in denen es klappt. Aber an sich würde ich sagen, ist es eine Late-Game-Fähigkeit.
Ja. Jetzt haben wir durch die Spoiler der Organized-Play-Sachen auch eine Cinderella bekommen, die quasi Shift-Target wird für die Große. Was ich sehr, sehr, sehr stark finde. Ich habe natürlich gehofft, oder ich habe gehofft, ich weiß nicht, ob du es gehofft hast, dass wir eine Cinderella bekommen, die vielleicht nicht so billig ist wie die, die jetzt gekommen ist, um ehrlich zu sein, um die Große ein bisschen später zu erwarten, weil es gibt eine Bernstein-Cinderella, die kostet 4. Jetzt haben wir eine Cinderella bekommen, die kostet genau 2. Also heißt es, wir bekommen auf jeden Fall die große Cinderella schon im Turn 5. Und hätten wir so oder so bekommen, fällt mir gerade auf. Turn 5, 4. Naja, nichtsdestotrotz haben wir...
Das hätte mich aber gezwungen, die beiden Farben zu mischen. Die Cinderella, dadurch, dass die auch Stahl ist, gibt dir immer noch die Freiheit, 8 Cinderellas in irgendeiner anderen Farbe zu spielen. Du kannst in jedem Deck 4 kleine und 4 große Cinderellas jetzt reinhauen und halt irgendwas mit Stahl mischen. Und das wäre wahrscheinlich ein gutes Deck.
Deswegen bin ich froh, dich dabei zu haben, weil jetzt so können wir jetzt Saphir-Stahl spielen und müssen nicht, weil wir Cinderella shiften wollen, auf Bernstein-Stahl zurückgreifen. Danke.
Ja.
Du hast den Übergang gerettet. Have Courage. Also wenn sie ins Spiel kommt, darf man eine Karte ziehen und wirft dann eine ab. Es ist quasi ein größerer Simba dafür, aber besser als Simba, weil sie ist Shift-Target für die große Cinderella. Und finde ich super stark. Gerade in Betracht, dass man jetzt auch andere Farben kombinieren kann. Danke, Typhoon. Und also ich glaube, sie wird ihr Play sehen, gerade in Kombination mit der großen Cinderella, weil sie dann in Anführungszeichen Rush bekommt, weil sie ja schon getrocknet ist und somit direkt questen bzw. angreifen darf. Finde ich sehr gut. Also finde ich super gut, dass eine neue Cinderella dazugekommen ist, um ehrlich zu sein.
Ja, extrem stark. Karte wird als Promo verfügbar sein, als Liga-Promo-Karte. Das heißt, es lohnt sich auch bei Rise of the Floodborn die Liga mitzuspielen. Es wird im Hauptset vermutlich eine Kammen oder Ankammen werden, weil
ja, denke ich auch.
Das jetzt nicht so eine wirklich aufregende Karte ist. Ich finde es cool, dass der Name der Karte jetzt so wichtig wird mit Rise of the Floodborn. Im ersten Set waren die Namen der Karten, der Charaktere relativ unwichtig, weil es so wenige Floodborns gab. Es gab natürlich den Aladdin, weswegen man in 3 unterschiedlichen oder 4 unterschiedlichen Farben auch kleine Aladdins im Deck hatte oder haben konnte. Es gab den Dr. Facilier, der relativ gut war, wenn er direkt schon so ins Spiel kam. Aber jetzt im Draften oder so hatte ich nie das Gefühl, dass Floodborn eine super wichtige Mechanik ist. Ja. Und jetzt mit dem nächsten Set wird es halt super wichtig. Also wenn man 1:1 die kleine Cinderella mit dem Simba vergleichen würde, wird man fast immer den Simba spielen wollen, weil die gleiche Fähigkeit haben und die Stats jetzt nicht so viel ausmachen, dass man für eine Tinte mehr die Cinderella spielt. Aber sie hat halt den Namen.
Genau, richtig. So, da wir jetzt sowieso schon bei den Promos waren, Typhoon, ja, lass uns doch mal über dieses neue Organized Play Material von Ravensburger zu Rise of the Floodborn sprechen. Beginnend machen wir doch die Promos zu Ende und dann nehmen wir die Überleitung über das andere Material, was ich super interessant finde, zu den Events, die anstehen.
Ja, also dann gibt es noch so ein kleines Einschörnchen, der heißt Bucky. Ich weiß gar nicht, von wo der ist.
Das weiß ich gerade auch nicht.
Der kostet 2 Tinte. Er hat auch Reward, ist behütet. Und der hat eine coole Fähigkeit, die heißt Squeak, was schon mal lustig ist. Und die sagt, whenever you play a Floodborn, also wann auch immer du eine Flutgestalt ausspielst, muss jeder Gegner eine Karte aus der Hand aussuchen und discarden.
Ja.
Mit einem Gegner ein bisschen nervig, mit mehreren Gegnern extrem stark.
Zeigt dir ja im Anführungszeichen nur, wie gut oder wie viel Floodborn in diesem neuen Set quasi präsent sind. Also, ne, also man macht das ja nicht, weil man super wenige Flutgestalten mit ins Spiel bringen will, sondern das Hauptthema halt einfach die Flutgestalten sind, wie der Name auch sagt. Und extra eine Karte zu machen, die quasi etwas macht, wenn eine Flutgestalt ins Spiel kommt, zeigt ja, wie viel Wichtigkeit Ravensburger diese Flutgestalten jetzt im neuen Set
haben. Ja, also realistischerweise wird der Bucky das ein- oder zweimal pro Spiel sehen, dass eine Flutgestalt ins Spiel kommt. Dadurch, dass er Ward hat, musst du halt nicht mit ihm erkunden gehen und kannst ihn einfach liegen lassen, bis der Effekt eintritt. Man könnte auch sagen, dass man stattdessen jetzt einfach den Song spielen könnte, der quasi dasselbe macht, auch in grün,
ja,
und auch dahinter gemacht werden kann. Aber dadurch, dass er es zweimal erleben kann und dadurch, dass er immer noch am Ende ein Body ist, ist es vermutlich die bessere Karte.
Ja, ich denke, dass der bestimmt, wenn man einen Tribal, in Anführungszeichen einen Tribe mit vielen Flutgestalten spielt, was es in grün aktuell gar nicht so viel gibt. Wir haben eine Belle gesehen, die gut ist. Natürlich kann man das kombinieren mit einer anderen Farbe, die vielleicht mehr Shiftable Targets hat. Aber lass doch mal sehen, was das Set noch bringt. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in grün irgendwelche tollen Targets bekommen, die super shiften können und somit der Bucky einfach mehr Sinn macht. Übrigens, Königreich für ein Lama. Nee, aus Cusco ist der.
Das ist doch Königreich für ein Lama, oder?
Ja, stimmt. Genau.
Ja.
Klar.
Mini-Maus finde ich auch extrem interessant, weil das eine der ersten Charaktere ist, die wir gesehen haben, die eine negative Fähigkeit hat.
Erzähl.
Und zwar ist der Effekt, also das ist eine Minimaus, kostet 4 Rot, kann zur Tinte werden, die Stats kennen wir noch nicht. Ist auch eine Floodborn Shift 2, was ich extrem stark finde, dass man diese Floodborns dann schon Turn 2 teilweise ausspielen kann. Es gibt nämlich eine Minimaus, die 1 kostet. Evasive, aber jetzt kommt der Minuspunkt. Wenn du einen Song ausspielst, eine Aktionskarte, bekommt sie minus 2 Legenden diese Runde.
Typhoon, muss ich dir leider widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Mickey minus 2 gibt bei einer Action, sondern plus 2. Kurz nochmal recherchiert und herausgefunden, dass es dann doch plus 2 ist. Und so, jetzt kannst du deine Aussage, die du gerade eben gesagt hast, doch bitte nochmal wiederholen. Wie schlecht ist denn die Minimaus wirklich?
Dann ist die Minimaus relativ gut. Also evasive mit potenziell sogar für 2 extra Questen und kann man schon im zweiten Zug ins Spiel bringen. Ist natürlich extrem stark. Wir wissen nicht, wie viel Leben sie haben wird und wie viel Kraft sie haben wird. Aber das ist bei Evasive-Charakteren sowieso relativ egal. Dann ist die Minimaus extrem gut.
Ja, vor allem, weil, und guck mal, die kommt Turn 1. Also du legst Turn 1 eine Mini hin. Du kannst Turn 2, dann weiß ich nicht, lass mal Turn 2 einfach einen Charakter spielen, der zum Beispiel singen könnte, Be Your Guest oder sowas, ne? So, dann bist du bei Turn 3, spielst du dann die Minimaus. Jetzt kommt es natürlich auch eine große Frage an, ja. Whenever you play as action this turn, this character gets plus 2. Okay, sie muss also erstmal da sein, damit es passiert. Du spielst dann die Minimaus Turn 3 und singst hinterher dann Be Your Guest, was auch eine Aktion ist. Und somit questet sie automatisch schon für 3, weil 1 questen muss sie mindestens, außer sie questet für 0. Das wäre neu. Zusätzlich hat sie, aber ich glaube dann, dadurch, dass der Effekt dieser Karte so gut ist und sie evasive hat, hat sie fast keine Stats, glaube ich. Wenn nicht, würde ich sogar sagen, sie ist genauso stark wie ihre kleine Vorgängerin. Also 1-3 oder so, viel stärker wird die nicht sein. Ansonsten wäre
es schade, dass es bisher noch keine so starke Minimaus gibt. Bei Mickey gibt es schon relativ viele Formen. Bei der Mini haben wir bisher viele Vanillas und viele Karten, die nicht machen, die nichts machen. Das wäre jetzt die erste gute. Aber in einem Deck voller Aktionen, voller Songs ist die Karte extrem.
Ja, gerade weil auch dieser Effekt sich stapelt. Ne? Man spielt quasi die Minimaus, spielt eine Aktion nach der anderen. Und in Rot hat man viele gute Aktionen. Ne? Also nehmen wir mal an, keine Ahnung, Drachenfeuer, Dragon's Breath, Dragonfire. Ist sehr, sehr gut, ne? Ein Removal. Dann kannst du zum Beispiel auch LeFous Zauber nehmen. Also der, wo einen Charakter wieder bereit macht zum Beispiel. Ist auch ein Zauber, der kostengünstig ist und gut funktioniert. Dann hast du schon mal zwei Aktionen gespielt. Und somit questet sie schon alleine für 4 oder für 5. Je nachdem, wenn sie kein Lore-Symbol drauf hat, finde ich das wirklich sehr, sehr komisch. Aber so questet, also ich finde die Karte super gut. Gerade so für so Control-Decks, die mit Minimaus und am Schluss das Spiel gewinnen wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Durch die Evasive-Fähigkeit umso besser, umso mehr. Also ich sehe da sehr großes Potenzial in der, auch in Amethyst und Saphir, Amethyst-Rubin-Deck. Spielst sie einfach aus für 4 und dann einen Zug danach tust du deine ganzen Control-Fähigkeiten nutzen. Drachenfeuer, siehst weitere Karten, was alles Aktionen sind und somit ziehst du dich nach oben und questest dann mit Minimaus einfach mal für 5.
Ja, die ist schon sehr gut. Könnte auch ein Charakter werden, mit dem man teilweise Leute dann in einem Zug von 10 auf 20 ja. Legenden kommen kann.
Könnte ich mir wirklich vorstellen. Mit vielen Aktionskarten drin, denke schon, dass das gut funktioniert. So, der letzte im Bunde dieser 4 Promos, was ich auch sehr, sehr merkwürdig finde, ist, dass es 4 Promos sind und nicht 3 wie bei der letzten Liga. Vor allem auch in diesem Zettel, der dabei ist, oder in diesem Sheet. Steht halt auch nur, ist auch nur die Rede von 3 dieser 4 Promos. Es geht da gar nicht um die Cinderella. Gibt es den Robin Hood? Wir haben einen Robin Hood bekommen in Stahl, nicht Inkable für 2. Die Werte des Robin Hood kennen wir nicht und die Fähigkeit ist auch eher schwierig zu erraten oder nicht schwierig. Es gibt 2 Optionen. Die erste Option ist tappen, deal 1 damage to target oder to chosen creature. Also entweder nimmt man ein Creature oder Character, dem man einen Schaden schießt. Oder die zwei Option 2, die ich vermutlich auch hinpassen könnte von der Größe her. Deal 1 damage to each Character. So, jetzt nehmen wir mal an, da steht drauf, deal 1 damage to chosen Character, also zu einem Charakter. Finde ich 2 nicht inkable trotzdem zu schwach, um ehrlich zu sein, für zu tappen, dass du immer einen Damage pingen kannst, weil der Hans beispielsweise macht es für kostet der 1 oder 2 mehr, ich bin mir gerade nicht sicher. Auch beim Questen, theoretisch.
Ja, also der ist nicht gut genug, glaube ich auch. Weil der wird wahrscheinlich auch im darauffolgenden Zug sterben, wenn er so geringe Stats hat, wie man ausgeht. Das heißt, er kann den Effekt nur einmal machen und braucht relativ lange dafür, weil das im Gegensatz zu einer Aktion ja nicht direkt erfolgen kann, sondern erst im Folgezug. Und ich sehe nicht wirklich Situationen, in denen man das machen wollen würde.
Yes, so, und jetzt nehmen wir mal an, da steht each drauf. Wenn da stehen würde, deal 1 damage to each character, dann wiederum ist er schon gut, glaube ich. Weil ja. Du spielst den Turn 2 gegen die ganzen Lilos und so weiter und so fort, dann schießt du ja alles mit tot. Du tappst den einmal für den Effekt und alle Lilos sind weg und du hast Ruhe. Also das wäre super krass, aber dann glaube ich auch, für 2 nicht inkable hat er nur 1-2 Stats und den Effekt oder 1-1 sogar nur. Also der ist selbst sehr, sehr schwach. Muss sehr schwach sein.
Passt ja auch zum Charakter, das ist ein Bogenschütze.
Ja.
Also sollte nicht selber viel überleben können, aber wenn er viel Schaden macht, wäre das cool.
Allerdings ist es ein Bogenschütze, ne? Dementsprechend glaube ich eher, auch weil der Angriff Skirmish heißt und Skirmish auf Deutsch ist ja so ein Geplänkel in Anführungszeichen. Glaube ich, dass da trotzdem Chosen Character draufsteht, hat aber dafür mehr Base Stats. Also so 3-2 oder sowas. 3-1 mit dem Effekt. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden also, uns auf jeden Fall sehen.
Wenn er viel Kraft hat, aber dafür wenig Willensstärke.
Ja. Also ich bin mir sicher, dass da Chosen draufsteht. Also man kann einem Charakter einen Schaden schießen, nicht allen, weil das wäre sehr stark. Weil das wäre ja Tinkerbells Effekt nur auf einer Karte, die 2 kostet. Was schon gut ist. Also und nehmt das Schwert, wird dadurch ja noch besser. Ja, das waren die 4 Promos, über die wir sprechen konnten diese Woche. Das waren auch eigentlich alle Karten, die neu gespoilert wurden jetzt in dieser Woche. Wir hoffen natürlich auf weitere Karten und kommen jetzt zu etwas, was ich sehr interessant finde. Und zwar, das sind eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich es nur so interessant finde oder ob du auch, aber es sind Tischnummern.
Ja, das ist sehr gut. Also für die Liga aktuell braucht man es ja nicht, weil das einfach Open Play ist. Aber sobald man richtige Turniere veranstalten möchte, ist es besser, wenn man Tischnummern hat, damit man seine Mitspieler findet, ohne dass man alle schon namentlich kennt. Sehen auch cool aus vom Design. Man sieht sofort, dass das Locana ist. Das Ravensburger Logo ist schön in der Ecke platziert, dort, wo es sein soll. Und da fehlt aber jetzt irgendwie noch ein Feld, wo man die Nummer aufschreiben könnte. Eigentlich lassen die meisten Hersteller bei so Tischnummern dann irgendwas Weißes frei, damit man da mit einem Edding die Tischnummer auch hinschreiben kann, oder die sind schon fertig bedruckt. Und das fehlt dann noch so ein bisschen. Aber vielleicht sind das ja auch gar keine Tischnummern. Vielleicht sind das einfach nur Schilder, um zu zeigen, dass dort Locana gespielt wird. Und dann bräuchte man keine Tischnummern für Open-Bräuche.
Könnte natürlich sein, aber ich glaube schon, dass es eine Tischnummer ist, weil unter dem Locana-Logo ist doch noch ein bisschen Platz, wo man was hinschreiben könnte. Natürlich ohne das weiße Feld, da bin ich vollkommen einverstanden. Das stimmt, das ist richtig. Aber ich glaube, das sollte dann doch da unten platziert werden. Und was ich an den Tischnummern so spannend finde, wie du es gesagt hast, für die Liga werden keine Tischnummern gebraucht. Wann braucht man Tischnummern? Richtig, bei größeren Events. Und das könnte unter Umständen das erste Zeichen, auch die vierte Promo, wo nur drei gelistet sind, könnte ja ein Zeichen sein, hey, wir haben vor, eventuell Turniere zu spielen. Und es gibt nur Turnierpromo und es gibt Tischnummern. Man könnte ja meinen, sie gehen in eine Richtung, wo sie auch Competitive Play bzw. Organized Play im Sinne von Turnieren anbieten. Das würde ich sehr, sehr schön finden.
Ich weiß nicht, ob du das an der Cinderella erkannt hast, aber in dem Artwork, das da jetzt gezeigt wurde, ist dieses Legendensymbol nicht schwarz umrandet.
Das ist richtig.
Und bei den Karten, die ich bisher gesehen habe, war das immer schwarz umrandet.
Ja, das ist korrekt. Also das Legendensymbol ist zumindest auf dem Bild, was ich sehe, weiß.
Und das könnte vielleicht auch bedeuten, dass das eine Preiskarte ist oder so, dass man das dann am Legendensymbol erkennt, dass das eine besondere Karte ist.
Könnte sein. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, worüber wir am Anfang kurz erwähnt haben, ist unser Release-Event zu Rise of the Floodborn am 17. bis 19. November.
Ja, da haben wir auf den Putz gehauen. Also, es gibt ja die Pre-Release-Wochenenden, dass die Organized Play Stores 2 Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart schon die Ware verkaufen dürfen und Events anbieten, um das jetzt so ein bisschen einzuführen. Wir machen das 3-mal so groß. Also bei uns wird es das Release-Event wirklich über das ganze Wochenende geben. Freitag, Samstag, Sonntag mit einem kompletten Programm, dass freitags die Starterdeck-Turniere gespielt werden mit 2 Extra-Boostern, damit da ein bisschen Varianz drin ist und nicht jeder genau das gleiche Deck hat. Dann wird samstags den ganzen Tag gedraftet und dadurch, dass es früh beginnt und spät endet, kann man vermutlich sogar an mehreren Drafts mitmachen, an mehreren Pots.
Mhm.
Und sonntags wird dann mit den ganzen Karten, die man schon vom Freitag und vom Samstag hatte, die man sich dazwischen gekauft hat oder die man dazwischen getauscht hat, ein Constructed Event gespielt mit allen, wo dann Set 1 und Set 2 legal sein werden. Das heißt, es wird das erste Constructed Event sein mit Rise of the Floodborn. Die neuen Karten sind schon erlaubt. Und dadurch, dass man 2 Tage Zeit hatte, um sich die neuen Karten zu ertraden, um im Draft die selber zu ziehen, um sich Booster zu öffnen und so weiter, wird das schon ein relativ guter Einblick sein, wie das Metagame sich mit Rise of the Floodborn entwickelt.
Ja, jetzt kommt natürlich noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Natürlich machen wir das nicht alleine. Wir haben uns da jemanden ganz, ganz Besonderes zur Hand gezogen. Mit denen haben wir beispielsweise auch am Sonntag einen Podcast aufgenommen. Darüber haben wir auch schon gesprochen, was an diesem Wochenende passieren wird. Der Podcast ist der Tintenvorrat. Vielen Dank an Martin, Raphael und Björn für die Einladung. Und zwar richtig, ich rede über die Jungs vom Locana Dachserver, von dem Discord-Server, wo sich die ganze Community drauf trifft. Das werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung bzw. in die Shownotes reinschreiben, den Link dazu, den eigenen Podcast von denen und so weiter und so fort. Das sind die drei Jungs, die quasi den Discord-Server am Leben halten und dort die Community so ein bisschen unter ihren Fittichen haben. Die sind auch im regen Kontakt mit den Jungs von Ravensburger. Also es ist ein sehr, sehr guter Partner, sehr, sehr gute Kooperation, was das Event angeht. Wir als Profis für Event-Locations, sie als Community-Betreuung in Anführungszeichen, sage ich mal. Und das Ganze im Battle Bear dann am 17. bis 19. November. Bei uns natürlich in Kaiserslautern. Saarbrücken ist noch ein bisschen zu klein dafür. Deswegen sind wir auf den Laden in Kaiserslautern umgestiegen. Da haben wir Platz für 200 bis 250, 300 Leute. Je nachdem, wie der Andrang sein wird von euch da draußen, werden wir auch versuchen, unsere Maximalkapazität auszuspielen. Und auch die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir das natürlich auch auf jeden Fall können. Typhoon, du hast das miterlebt, die größte Regional von Yu-Gi-Oh! In einem Spielladen. Und das hat man nicht so oft, glaube ich, in einem Spielladen so viele Leute zusammen zu bekommen.
Genau, wir haben in Kaiserslautern in dem Ladengeschäft schon Yu-Gi-Oh! Turniere mit über 200 Personen gehabt. Und das wird jetzt auch mal ein Zeichen. Und zwar werden wir das vermutlich größte Lokana-Turnier, das es in Deutschland bisher gab, dann veranstalten zum Release von Rise of the Floodborn. Tickets und so weiter wird es rechtzeitig geben. Alles wird schon online vorab verfügbar sein mit allen Informationen, mit Teilnahme, mit Preisen, mit Location, Anfahrt, welche Hotels man vielleicht buchen kann und so weiter. Wir werden da alle Informationen schon bereitstellen, damit ihr vorbereitet seid und euch vielleicht vorab jetzt schon diesen Termin eintragen könnt, das Wochenende vom 17. bis 19. November, das schon mal freilegen könnt, weil es wird sich auch lohnen, von weiter weg anzureisen. Dadurch, dass man 3 Tage Lokana-Action hat und es lohnt sich auch für diejenigen, die erst vielleicht am Samstag anreisen können oder die nur am Sonntag da sein können, weil das ja ein offenes Constructed-Turnier ist, für die man die anderen Sachen nicht unbedingt bräuchte. Für die Leute, die alle 3 Tage da sind, die haben natürlich am meisten davon, weil sie schon 2 Tage Rise of the Floodborn testen können, bevor sie dann das Constructed-Event starten.
Genau, zusammen mit den Jungs, die Jungs von Tintenvorrat werden euch auch mit einem schönen Giveaway bescheren, welches wir natürlich einen Teil davon gesponsert haben. Ihr könnt dort, wenn ihr dann daran teilnehmt, ab 1. Oktober natürlich, nicht August, könnt ihr ein Display Rise of the Floodborn gewinnen und jeweils ein Deck der neuen Serie. Das ganze Giveaway wird dann am 1.10. bei ihnen im Podcast bekannt gegeben und auch bei denen auf dem Discord. Also da gerne mal abchecken und auf jeden Fall dann am 17. bis 19. bei uns daran teilnehmen. Am 19. vielleicht wichtig zu sagen und interessant noch für euch, wird es auch eine Teilnehmermatte geben. Also wir werden eine Disney-ische Spielmatte designen und die bekommt ihr als Teilnahmegebühr oder als Teilnahme daran direkt von uns in die Hand gedrückt, damit ihr auch auf einer schönen Spielmatte spielen könnt. Ja, lange Rede.
Das wird auf jeden Fall ein cooles Turnier, also mit Schiedsrichtern, mit Scorekeepern, mit großen Pairings und Timern und wie man das von anderen Kartenspielen vielleicht schon kennt oder eben noch nicht kennt. Auf jeden Fall versuchen wir das als größtes deutschsprachiges Event oder vielleicht sogar größtes Real-Life-Event, was es bis dahin überhaupt gab, weil außerhalb von Deutschland gab es auch noch nicht so große Events. Und ja, uns ist das wirklich ein Anliegen, dass wir Lokana hat es jetzt selbst schon geschafft, marktreif zu sein. Wir haben das bei Set 1 gesehen, es hatte einen super coolen Andrang. Was wir machen wollen, ist, dass wir das wirklich im TCG-Bereich festigen wollen, indem wir eben diese großen Turniere veranstalten und jeder merkt, dass das Spiel wirklich auch gespielt wird.
Ja, das ist uns ein großes Anliegen und jetzt seid natürlich ihr auch gefragt, ne? Haltet euch, blockiert euch das Event, kommt auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich, ne? Also nur mit euch, mit eurer Hilfe können wir das schaffen, dass wir so ein großes Event auf die Beine stellen. Denn ohne euch bleibt die Höhle leer, dann kommt niemand, dann ist es quasi nicht relevant. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes zu geben, dass wir euch mit Ware versorgen, mit Essen, mit Trinken, mit ganz vielen Produkten, mit super vielen, mit super tollen Leuten, einer super tollen Community. Und ihr müsst natürlich nur mehr oder weniger erscheinen.
Das war ein super Aufruf. Ja, ganz emotional. Also wir werden auf jeden Fall auch alle selbst vor Ort sein, das ganze Battle Bear Team. Ich glaube, jeder ist aktuell so ein bisschen auf Lorcana gehypt. Ein, zwei haben noch so ein bisschen Vorbehalte, aber die kriegen wir auch noch dazu rum.
Safe.
Aber der Großteil des Teams ist sowas von überzeugt von dem Spiel. Und ja, wir werden da auf jeden Fall dann ein riesiges Event auf die Beine stellen. Das Promomaterial wird es vielleicht schon geben. Das ist halt die Frage, ob das Organized Play Team auch so schnell ist und das dann mit den Produkten zu Rise of the Floodborne schon bereitstellt, aber vermutlich schon, ich gehe davon aus. Aber der Preispool, wie gesagt, da wird es auch darüber hinaus coole Goodies geben, die wir selbst entwickeln, wie zum Beispiel die Playmats oder das Giveaway von Tintenvorrat.
Ja, so, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen für diese Woche. Wir haben euch das Event präsentiert, wir haben über das Giveaway gesprochen, wir haben über neue Karten gesprochen, wir haben über vieles gequatscht. Und ja.
Jetzt gleich noch ganz kurz. Es ist ja heute, an dem Tag, wo es rauskommt, Freitag, es ist ja kurz vor der größten Spieleveranstaltung weltweit, der Spielmesse in Essen. Und genau. Es ist so ein bisschen auf dem YouTube-Kanal ja schon hervorgekommen, dass BattleBear auch auf der Spielmesse in Essen sein wird. Und zwar wird BattleBear einen kleinen Verkaufsstand bei Blackfire haben. Blackfire müsst ihr euch so vorstellen, das ist der Großhändler, der die meisten TCGs, die es in Europa gibt, vertreibt und die Läden beliefert. Also die ihr werdet Blackfire vermutlich als Namen nicht kennen, aber jeder Ladenbesitzer kennt Blackfire, weil es der kompetenteste Ansprechpartner ist, um Spiele wie One Piece zu beziehen oder Flesh and Blood oder auch die großen Spiele wie Magic oder Yu-Gi-Oh! Und mit denen gemeinsam werden wir dort einen Stand haben. Da wird es auch dementsprechend das komplette TCG-Sortiment geben. Das heißt, wenn ihr dort in den Hallen unterwegs seid, haltet Ausschau danach. Das Blackfire, den Blackfire-Stand kann man eigentlich gar nicht übersehen, weil der so riesig ist. Und BattleBear hat da in der Ecke auch noch seinen eigenen Stand.
Genau.
Und ob es da Lorcana geben wird, kann ich euch jetzt nicht sagen. Auf dem BattleBear-Stand, das weißt du vielleicht besser, du kennst die Inventarliste.
Ja, ich habe die Inventarliste gesehen und muss leider euch enttäuschen, wir bekommen kein Lorcana. Aber wenn ihr uns treffen wollt, dann ist das der richtige Moment, der richtige Platz zu sein. Your place to be kommt vorbei am, wann ist das denn? Lass uns mal gucken, ich habe das Datum gerade gar nicht im Kopf. 5. bis 8. Oktober sind wir vom Team BattleBear auf der Spiel in Essen. Schaut vorbei, trifft uns. Fasst uns an, nimmt uns, keine Ahnung, macht mit uns, was ihr wollt. Wir sind da, kommt gerne vorbei, lasst
ja,
euch blicken.
Ja, aber auch umgekehrt, es wird ja auch einen Lorcana-Stand geben. Es wird wahrscheinlich wie bei der Gamescom auch eine Promokarte geben. Und ihr habt ja auch mal Pausen. Das heißt, euch wird man vermutlich auch ab und zu mal bei dem Lorcana-Stand sehen.
Ja, safe, 100%. Da bin ich schon sehr, sehr heiß darauf. Gut, vielen Dank, Typhoon, für deine Zeit. Vielen Dank, dass wir heute an diesem Donnerstag zusammen drehen konnten. Das kann nächste Woche leider schwierig passieren, außer ich drehe die Folge irgendwie live von der Messe. Demnach wird wahrscheinlich der Podcast eine Woche pausieren, beziehungsweise an einem anderen Tag kommen. Aber ich glaube, es muss pausieren. Zeitlich gesehen werde ich das nicht schaffen.
Ja.
Berichte ich natürlich in der nächsten Woche dann, in 2 Wochen, über die Messe, über meine Eindrücke, über alles Weitere, weil leider Gottes ist der Typhoon nicht dabei oder du bist nicht dabei, gell?
Ich bin nicht dabei, weil wir jetzt in den Wochen den Laden in Saarbrücken aufbauen und jemand da sein muss, um die Lieferung anzunehmen und so weiter.
Richtig, gut. Dann werde ich von der Messe berichten, du berichtest von den Fortschritten in Saarbrücken und das war's mit dem heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen für die Zuschauer auf YouTube, die quasi ein Bild sehen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und wenn es wieder heißt von Mäusen und Bären, der deutschsprachige Lorcana Podcast, vielen Dank fürs Zuhören und auch bis zum nächsten Mal. Typhoon, dir gebührt die Ehre.
Wir sehen uns nicht auf das Spiel, aber ihr seht BattleBear auf das Spiel. Bis dann.